Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.
Die Annahme war, dass die Russen so eine Art Ostdeutsche sind, die ihr ganzes Leben davon geträumt haben, zurück in den Westen zu sein, wieder vereinigen mit dem Westen. Und das war nicht so. Russland hat keine freien Medien, Russland hat keine freie Wahlen und Russland hat kein freies Parlament. Wenn in einem solchen System die Menschen auf die Straße gehen, können sie vielleicht ein, zwei, drei, vier Mal auf die Straße gehen, aber da sind keine gesellschaftlichen Institute, die das auffangen würden und die daraus irgendwas machen würden. Ich kann nur vermuten, dass diese Angst vor dem großen Westen, der unser Land zerstören möchte, wiederum in der Wahrnehmung der russischen Staatsführung, irgendwann zu dieser Denke geführt hat, dass man jetzt zurückschlagen muss, und zwar auf diese arme Ukraine.
Es ist Freitag, der 15. März, und wir freuen uns, Sie wieder begrüßen zu können in einer Folge der Stunde Null. Wir sind Nils Kreimeier
und Martin Kälble.
Heute beginnt ein Vorgang, der sich offiziell Wahl nennt, der aber mit einer echten Wahl in Wahrheit herzlich wenig zu tun hat. Die Rede ist davon, dass der russische Staatschef Wladimir Putin in den kommenden Tagen, also ab heute und dann in den darauffolgenden Tagen, erneut offiziell in seinem Amt bestätigt werden soll. Dieses Ergebnis steht bereits fest. Es geht nur noch darum, welchen Prozentsatz die Wahlleitung am Ende vermelden wird. Aber auch das steht wahrscheinlich schon irgendwo geschrieben. Zugleich läuft ein Krieg weiter, der die russische Wirtschaft, aber auch unsere westlichen Volkswirtschaften nach wie vor extrem belastet. Über all das habe ich mit Wladimir Jessipow gesprochen. Jessipow ist ein Journalist, der in St. Petersburg geboren wurde, seit langem in Deutschland lebt und der jetzt ein Buch veröffentlicht hat. Und dieses Buch heißt Die russische Tragödie.
Das war die Woche.
Wir haben in der vergangenen Woche an dieser Stelle ja schon über Elon Musk gesprochen, also den Chef des US-Autobauers Tesla, und über den Anschlag auf die Stromversorgung in dessen Fabrik in Grünheide bei Berlin. Die Stromversorgung läuft mittlerweile wieder und Musk ist diese Woche nach Grünheide zu Besuch gekommen, um seinen Mitarbeitern den Rücken zu stärken, was ich erstmal übrigens jenseits von allen Vorwürfen, die man diesen Menschen machen kann, eine irgendwie ganz anständige Geste finde. Er hat verkündet, das Werk sei wieder am Netz und es stehe auch dem geplanten Ausbau nichts im Wege. Ein Solidaritätsbesuch also.
Ja, und lass uns das doch mal zum Anlass nehmen, um uns mal den gesamten Markt, in dem Tesla und Musk operiert, genauer anzuschauen. Also da sind ja auch viele deutsche Autobauer aktiv. Das ist der Markt für Elektroautos, über den wir sprechen. Und da ist die Lage gar nicht so klar, wie man vielleicht manchmal denken würde, oder Nils?
Ja, genau. Also man würde ja eigentlich denken, es gibt jetzt zunehmende Regulierung pro Elektroautos. Das sieht man auch immer mehr im Straßenbild. Die Unternehmen werben dafür und dann müsste doch jetzt eigentlich so richtig die Post abgehen. Das ist aber nicht ganz so. Es ist zwar so, dass durch diese CO2-Flottenvorgaben, die die Hersteller ja haben, ein erheblicher Druck besteht, Elektroautos in den Markt, also an den Mann oder an die Frau zu bringen. Aber, und das ist so ein bisschen die Kehrseite, die Kunden spielen dabei nach wie vor nicht so richtig mit. Ja, die Zahl der Neuzulassungen von Elektroautos, also so das der entscheidende Kennziffer, hat auch im vergangenen Jahr zugenommen. Aber dieses Wachstum ist zurückgegangen. Also es nimmt nicht mehr so stark zu wie in den Jahren davor, sondern die Zunahme geht zurück. Also das sind immer so diese Ziffern, auf die man da schaut. Das ist aber auch in dem Fall nicht ganz irrelevant.
Ein bisschen wie bei der Inflation. Ne?
Genau, der Marktanteil bei Neuwagen, also sozusagen der Anteil der Elektroautos an den Neuzulassungen, liegt jetzt so bei 18,4%. Das klingt erstmal relativ viel, heißt aber im Umkehrschluss, immer noch werden ganz überwiegend Verbrenner in Deutschland verkauft. Und zu Anfang des Jahres, dieses Jahres 2024, hat sich dieser Trend sogar noch verstärkt.
Du verfolgst ja diesen Markt für Kapital wirklich schon seit Jahren, also bist dann ein absoluter Experte. Wie wäre denn deine Analyse? Woran liegt das, was du gerade beschrieben hast?
Also ich glaube, ein kurzfristiger Grund ist jetzt relativ klar. Diese staatliche Förderung für Elektroautos, die ja recht üppig war, ist auf Eis gelegt worden, ist abrupt eingestellt worden. Und zwar ist das eine Folge dieses Schuldenbremse-Urteils aus Karlsruhe, über das wir hier ja auch schon ausführlich gesprochen haben. Und wenn so eine Subvention zurückgenommen wird, das waren ja doch stattliche Summen, das ging bis zu 6.000 Euro pro Fahrzeug, die man da sozusagen sich sparen konnte, dann führt das in der Regel zu Absatzeinbrüchen. Das sieht man immer in den Märkten, wenn sowas passiert. Auch wenn sich die Hersteller noch so strecken und jetzt sagen, okay, wir geben euch diesen Umweltbonus, so hieß dieses Ding, da sind die Kunden erstmal verunsichert und kaufen schon deswegen erstmal nichts. Aber ich glaube, darüber hinaus kommen auch noch so andere Gründe dazu. Also zum einen funktioniert diese Ladeinfrastruktur nach wie vor nicht so gut. Also es gibt einfach noch nicht so ein breites Netz an Ladesäulen, dass es für die Autofahrerinnen und Autofahrer wirklich dann auch beruhigend ist und sie das Gefühl haben, sie können überall diese Dinger laden. Also ich weiß zum Beispiel, bei mir in der Straße gibt es tatsächlich mittlerweile 5 Ladesäulen. Das ist aber eine Modellstraße. Das ist sozusagen ein absoluter Ausnahmefall im ganzen Stadtteil von Berlin, in dem ich wohne. Und die meisten haben einfach eine Ladesäule wahrscheinlich noch nie so richtig gesehen. Obwohl es mehr werden, das muss man schon auch noch dazu sagen. Aber ich glaube, darüber hinaus gibt es auch noch so eine nach wie vor ziemlich tief verankerte kulturelle Vorliebe für den Verbrenner, die den Leuten innewohnt. Das ist halt irgendwie so eingeübt. Man weiß, wie man mit dem Ding umgeht, wie man ihn auftankt. Da sind die Leute konservativ. Da muss man sich auf nichts Neues einstellen. Und das Interessante daran, das ist nichts, was nur uns betrifft als deutsche Autofahrernation, sondern das sieht man auch in den USA, wo übrigens der Anteil der Elektroautos an den Neuzulassungen noch viel, viel niedriger ist als bei uns. Man denkt immer Tesla, 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 nichts. Also der Anteil liegt da noch im einstelligen Bereich im Gegensatz zu Europa.
Okay, wenn ich dich richtig verstehe, dann heißt das, dass einige Automanager in Stuttgart und Wolfsburg und München dann doch etwas ruhiger schlafen als gedacht. Also diese deutschen Hersteller können schon noch weiter ihre schönen brummenden Benziner und Diesel verkaufen.
Ja, das wäre natürlich jetzt sozusagen zumindest für die deutsche Autoindustrie das positive Fazit. Und leider ist es genau so auch nicht. Denn es steht ja am Horizont dieser EU-Entscheidung für 2035, dass ab diesem Jahr wirklich keine neuen Verbrenner mehr verkauft werden sollen. Das steht alles noch nicht ganz fest, ob das wirklich durchgeht. Es gibt Widerstand dagegen und ob es am Ende dann so kommt oder nicht, weiß niemand. Aber du musst dich ja als Produzent auf so eine Situation einstellen. Du kannst ja nicht einfach sagen, wir warten ab, was da passiert. Das heißt, die müssen alle irgendwie den Spagat hinkriegen. Einerseits müssen sie neue Elektroantriebe entwickeln, neue Modelle auf den Markt bringen, auch an der Reichweite schrauben, um den Leuten diese berühmte Reichweitenangst zu nehmen, dass sie irgendwie nach 400 Kilometer irgendwo in der niedersächsischen Pampa liegen bleiben. Sich darum kümmern, dass sie Batterien bekommen, was in der Zeit lang auch nicht so einfach war. Das heißt, irgendwie da Verträge abschließen. Andererseits aber kaufen die Leute eben immer noch im rauen Mengen Verbrenner. Das heißt, man kann auch nicht einfach sagen, wir investieren dann auch nichts mehr in die Entwicklung, machen dann nichts mehr. Auch da muss nach wie vor investiert werden. Und gerade so ein Konzern wie Volkswagen leidet ziemlich unter diesem Spagat. Man hat in den letzten Tagen viel darüber gelesen, dass der Konzern seine Elektroautos derzeit nur mit sehr hohen Rabatten verkaufen kann. Und alle warten eben gespannt darauf, ob es wirklich dabei bleibt, dass die EU dann ab 2035 den Verkauf von Verbrennern verbietet. Dafür könnte es nämlich noch ordentlich Gegenwind geben.
Okay, also doch keine Entwarnung für die heimische Autoindustrie. Das ist schon was, wo man sich in Zukunft ja mit gewissen Sorgen oder sehr großer Wachsamkeit zumindest operieren muss.
Ja, es gibt allerdings einen interessanten Fall, der ist jetzt auch in den Medien recht klar behandelt worden. Und das ist BMW, also ein Unternehmen, das erstaunlich gut in dieser ganzen Lage zurande kommt. Übrigens besser als Volkswagen und auch besser als Mercedes, also auch besser als der direkte Konkurrent in dieser Sparte der Premium-Fahrzeuge, wie man immer so schön sagt. Und BMW hat im vergangenen Jahr insgesamt mehr Autos verkauft als jemals zuvor. Und es hat auch den Absatz von Elektroautos enorm gesteigert, um über 70%. Ich glaube, es waren 74% oder sowas.
Ja, das ist wirklich beachtlich. Und ich habe mich bei der Zahl auch gefragt, was macht BMW denn eigentlich anders als jetzt Mercedes oder VW etc.?
Das Geheimnis liegt tatsächlich sogar gar nicht so sehr im Angebot der Modelle, das es da gibt, sondern in der Produktionsstrategie dahinter, dem Produktionsgedanken dahinter. Man muss dazu vielleicht wissen, dass der jetzige Chef von BMW, Oliver Zipse, ist. Und der war vorher im Vorstand der zuständige Mann für die Produktion. Das heißt, er weiß ganz genau, was in den Werken passiert und wie die Abläufe sind. Und Zipse hat mit BMW eine ziemlich erfolgreiche Strategie eingeschlagen. Er fertigt nämlich E-Autos und Verbrenner auf den gleichen Produktionslinien. Erstmal klingt das so, warum machen das nicht alle? Das ist aber gar nicht so einfach. Das ist eine relativ ausgeklügelte Strategie und du musst dich auch erstmal einmal dafür entscheiden. Und das bedeutet, er kann die Produktion unglaublich flexibel an die Nachfrage anpassen. Wenn die Leute Benziner bestellen, kriegen sie eben Benzin aufs Fließband gehievt. Wenn sie Elektroautos wollen, dann kommt, jetzt haben wir so salopp gesagt, ein bisschen kompliziert ist es schon, aber salopp gesagt, einfach ein Batteriepack ins Fahrzeug. Und das haben die anderen nicht so gemacht. Das heißt, er kann flexibel auf die Nachfrage reagieren.
Also das ist echt beachtlich simpel, wie das klingt, wenn es wirklich nur das ist. Warum machen das die anderen nicht auch? Oder warum haben die sich dagegen entschieden?
Naja, weil man halt, also einige sind schon davon ausgegangen, das geht jetzt sehr viel schneller in Richtung Elektromobilität und sie wollten auch ausnutzen diese Möglichkeiten, die das Elektroauto bietet, dass du ja eigentlich sehr viel mehr Raum am Ende hast, weil du die Batterie flach unten ins Fahrzeug packen kannst und oben dann mehr Platz für den Rest hast. Und deswegen sind teilweise da ganz eigene Fertigungsschienen entwickelt worden für Elektroautos. Und das bereuen einige jetzt auch tatsächlich. Aber es ist halt eine Grundsatzentscheidung, die man einmal treffen muss und die dann ziemlich weitreichende Folgen hat. Man muss dazu sagen, auch BMW muss natürlich irgendwann noch stärker auf Elektro umschwenken und dann diese Entscheidung fällen. Und das ist auch schon in den Strategiepapieren sozusagen angelegt. Es gibt auch schon diese Pläne.
Du hast vor einiger Zeit mal eine Reise gemacht, da bist du durch Deutschland gefahren mit einem Elektroauto und hast mal getestet, wie ist denn jetzt die Ladeinfrastruktur? Wie viele Jahre ist das her ungefähr? Was würdest du sagen?
Boah, das ist schon lange her, 7, 8 Jahre jetzt schon wieder oder sowas.
Jedenfalls, was glaubst du, wenn du es jetzt nochmal machen würdest, wie viel besser wäre es?
Also was es damals tatsächlich schon gab, war auf den Autobahnreststätten gab es schon Elektroladesäulen, wo man sogar auch schnell laden konnte. Schnellladen heißt immer so, dass man in einer halben Stunde wieder so auf 80% der Batterieleistung kommt. Das gab es damals alles schon. Muss man immer hoffen, dass man rechtzeitig dann noch bis zur nächsten Autobahnraststätte kommt, weil die Reichweite meines Fahrzeugs, mit dem ich damals unterwegs war, war nicht sonderlich groß. Das wäre der Unterschied Nummer eins schon mal. Die durchschnittliche Reichweite dürfte größer sein, wenn man ein Auto, ich habe es damals gemietet, einfach bei einer Autovermietung, wenn man ein Elektroauto mietet. Ich glaube ehrlich gesagt, die Zahl der Ladesäulen auf den Raststätten wird sich gar nicht so groß verändert haben. Da stehen, sieht man ja auch, wenn man auf der Autobahn unterwegs ist, immer dann so zwei Dinger. Und wenn die besetzt sind, dann musst du warten. Also das ist, damals war da niemand unterwegs, heute werden da mehr unterwegs sein, weil einfach der Anteil der Autos auf der Straße mittlerweile größer ist.
Vielleicht machst du ja demnächst mal wieder so eine Reise. Berichtest uns dann hier im Podcast, wie es um die Elektroladeinfrastruktur in Deutschland steht.
So werden wir es machen.
Die Stunde Null. Das Gespräch.
An diesem Wochenende, ich habe es eingangs schon erwähnt, wird Wladimir Putin erneut zum Präsidenten von Russland bestimmt. Ich glaube, daran besteht kein Zweifel. Man muss sich das mal einfach vorstellen. Er wird dann in eine weitere 6-jährige Amtszeit gehen und wäre seit dem Jahr 2000 in diesem Job. Also seit, ja, dann erstmal jetzt natürlich 24 Jahre mit der kurzen Unterbrechung, in der sein Kumpel Dmitri Medvedev als Platzhalter sozusagen den Präsidenten spielen durfte. Das war ja so ein kurzes Intermezzo dazwischen, in dem Putin aber eigentlich auch das Sagen hatte. Jedenfalls, dass es sich in Russland jetzt um eine echte Wahl handeln könnte, ist tatsächlich weitgehend ausgeschlossen und auch dadurch vermieden worden, dass selbst eigentlich komplett aussichtslose Gegenkandidaten von dieser Abstimmung ausgeschlossen worden sind. Und vor allem auch dadurch, dass diese staatlichen russischen Medien eigentlich gar keinen Zweifel an der Person Wladimir Putin anmelden.
Ja, und weil Putin so fest im Sattel sitzt, ist es nach wie vor eigentlich umso unverständlicher, warum Putin vor 2 Jahren diesen Angriffskrieg gegen die Ukraine überhaupt begonnen hat. Der schadet ja nicht nur dem Nachbarland, sondern letztlich über die Wirtschaftssanktionen indirekt auf jeden Fall auch seinem eigenen Land, über die menschlichen Verluste, die diplomatische Isolation Russlands, davon mal ganz zu schweigen.
Also es ist für mich wirklich... Ich verfolge Russland ja schon seit langem, aber es ist für mich ein großes Rätsel, was diesen Grund angeht. Und die ganz endliche und abschließende Antwort darauf habe ich auch noch nicht bekommen. Aber ich habe für diesen Podcast darüber mit jemandem gesprochen, und zwar mit Wladimir Jessipow. Der ist heute Journalist bei der Deutschen Welle, hat aber auch lange für die ARD in Moskau gearbeitet, war unter anderem auch zwischendurch mal Chefredakteur der russischen Ausgabe von Geo, bis diese dann eingestellt werden musste aus... Ja, aus dem Grund, weshalb viele westliche Medien halt mittlerweile Russland verlassen haben. Er ist selbst Russe, in St. Petersburg geboren, und ich muss vielleicht da noch einen kurzen Disclaimer dazu machen. Ich kenne Wladimir schon sehr lange. Wir haben gemeinsam schon Journalistenreisen nach Russland organisiert, als das noch sinnvoll und möglich gewesen ist.
Und jetzt hat er ein Buch geschrieben.
Genau, dieses Buch heißt Die russische Tragödie, und er geht darin sehr detailliert auf im Grunde genommen diese neuere russische Geschichte seit dem Ende der Sowjetunion ein. Man findet da eine Vielzahl von persönlichen Anekdoten, die zum Teil sehr interessant sind, aber er liefert auch einen sehr guten Überblick für alle, die vielleicht nicht so firm sind, aber auch selbst für die, die schon etwas besser informiert sind, ist das ein sehr, sehr aufschlussreiches Buch. Und er erklärt so ein bisschen, was mit diesem Land in dieser Zeit geschehen ist. Ein Großteil davon ist ja tatsächlich Wirtschaftsgeschichte, weil es damit zu tun hat mit dem Zusammenbruch der Wirtschaft nach dem Ende der Sowjetunion, dann die Finanzkrise, die viele Russen praktisch um ihre kompletten Ersparnisse gebracht hat. Und das war immer so das große Trauma. Aber dann eben auch, und darum soll es in dem Gespräch auch gehen, geht es auch um den Aufstieg einer russischen Mittelklasse, den es ja durchaus gegeben hat und von dem man sich so ein bisschen fragt, wo sind die eigentlich und warum haben die jetzt nicht eine größere Rolle gespielt und sich vielleicht gegen diesen Krieg aufgelehnt.
Im Zweifel sind sie im Ausland.
Herzlich willkommen, Wladimir, in unserem Podcast.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Wir stehen jetzt vor einer, ja, wir nennen es Wahl, eigentlich ist es keine Wahl, das Ergebnis steht schon fest, wie es auch in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten immer schon festgestanden hat. Und es geht darum, im Grunde genommen die Macht eines Menschen zu bestätigen, der vor 2 Jahren einen Krieg vom Zaun gebrochen hat, an dem bis heute Europa, wenn nicht die ganze Welt, knabbert. Wladimir Putin. Und wir haben von unserem Kanzler den Satz überliefert bekommen, das ist nicht der Krieg der Russen, sondern das ist Putins Krieg. Stimmt das aus deiner Sicht?
Zum großen Teil ja, schon. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem Freund in der Ukraine 2014, als diese Zeit der Maidan-Revolution zu Ende war und als der damalige Präsident Janukowitsch aus Kiew erst und dann aus dem Land geflüchtet ist. Ich habe mit ihm gesprochen und er hat einen Satz gesagt, damals schon, das war Februar oder März 2014, er sagte, wenn ihr uns nur die Krim wegnimmt, ihr Russen, haben wir noch Glück gehabt. Mhm. Und das war total eine totale Prophezeiung dafür, was kommen würde, weil wir hatten beide die Vorahnung, dass Wladimir Putin diese zweite Revolution in Kiew nicht einfach so durchgehen lässt. Die Reaktion darauf, was in der Ukraine 2014 passiert ist, in den russischen Medien, in den russischen staatlichen Medien, waren so heftig, dass man für die Menschen, die in Russland gelebt haben, und ich habe damals in Moskau gelebt und ich hatte guten Kontakt zu meinen Freundinnen in der Ukraine, damals war es alles so offen und man konnte zwischen Moskau und Kiew fliegen und miteinander reden. Und sowohl für mich als auch für die in Kiew war das relativ klar der Gedanke, dass Russland sehr, sehr heftig reagieren würde auf das, was in Kiew passiert ist im Februar 2014 und das Auftauchen von diesen grünen Männchen auf der Krim und das alles, was danach passiert ist, war erwartbar für uns. Insofern ist das schon ein Krieg von Wladimir Putin, weil er hat als Oberstbefehlshaber der russischen Armee hat diesen Befehl gegeben am 24. Februar 2022. Das hat er auch klar gesagt in seiner Ansprache um 4 Uhr morgens. Natürlich auch, es ist nicht sein alleiniger Krieg, weil es sind ja Tausende von Menschen, die beteiligt sind an diesen Handlungen. Und wenn man da sieht und hört, was da sonst noch alles passiert in diesen 2 Jahren, fragt man sich natürlich über die individuelle Verantwortung der einzelnen Menschen im Krieg. Aber das sind alles so philosophische Fragen, mit denen ich mich wahrscheinlich nach dem Krieg lieber beschäftigen würde als jetzt. Er führt diesen Krieg natürlich nicht alleine.
Er führt ihn nicht alleine und es ist ja schon auch so, dass er Rückendeckung für diesen Krieg hat in der russischen Bevölkerung. Also ja. Es ist ja nicht nur so, dass es keinen Widerstand gibt. Nein. Es gibt ja schon auch eine offensive Unterstützung für natürlich. Diesen Krieg in der Bevölkerung.
Ja. Ja, weil die Bevölkerung steht geschlossen schon hinter seinem Präsidenten. Und wer das nicht unterstützt, schweigt, trinkt oder setzt sich ins Ausland ab. Hm.
Ich frage das auch deswegen. Du beschreibst in deinem Buch, das die russische Tragödie heißt, beschreibst du ja eine Entwicklung eines Landes nach, im Grunde genommen mit dem Ende der Sowjetunion ansetzend. Und den ersten Teil der Geschichte kennen wir mittlerweile im Westen relativ gut, also ein Schockzustand im Zuge der ersten Reform, eine Verarmung eines Großteils der Bevölkerung. Dann Finanzkrise, Verluste, große Verluste bei einzelnen Menschen, die zu so einer Grundskepsis gegenüber Demokratie und vielleicht sogar auch einer offenen Marktwirtschaft geführt haben. Das alles kennen wir. Dann aber gab es ja eine Phase unter Putin, die wir auch beobachtet haben und die du auch sehr ausführlich beschreibst, in der es den Leuten eigentlich gar nicht schlecht ging. In der immer mehr Geld auch nach unten durchgesickert ist, nicht nur bei den Oligarchen hängen geblieben ist, sondern durchaus auch in der Provinz es anständige Einkaufszentren gab, sozusagen so die Ikea-Zeit, wenn man so will. Du beschreibst das ja auch sehr ausführlich. Und die Frage, die sich so ein bisschen stellt, ist, warum konnte sich das nicht weiterentwickeln? Warum konnte daraus nicht ein friedliches Land werden?
Weil seit 2004, der ersten Revolution in der Ukraine und ganz besonders seit 2014 in dem russischen politischen Establishment, in der Elite, in den Menschen, die entscheiden, was passiert, das Gefühl breit machte, dass von der Ukraine eine Gefahr ausgeht für Russland als Ganzes. Das war das Gefühl, dass wir gerne normales Land werden möchten, mit einer G8-Mitgliedschaft, mit einer Fußballweltmeisterschaft, mit den Olympischen Spielen in Sochi, you name it, mit internationalen Summit in St. Petersburg, mit allen möglichen. Nur war seit 2014 extrem das Gefühl in der politischen Elite, dass von der Ukraine eine Gefahr für die Existenz Russland ausgeht. Ich teile diese Meinung nicht, ich gebe nur das, wie ich das wahrnehme, aus den russischen Staatsmedien, weil das, was in der Ukraine passiert ist, nämlich 2004 eine sozusagen eine Revolution, eine friedliche Revolution, die dazu geführt hatte, dass der als offiziell zum Präsidenten erklärte Janukowitsch doch nicht Präsident werden konnte, sondern der die Stichwahl wiederholt werden musste. Und da gewann der prowestliche Kandidat Viktor Juschenko. Und 2014 mit Schusswaffen gebraucht im Zentrum von Kiew, was absolut unglaubliche Geschichte war, dass da das Gefühl machte, alles gut und schön, Wirtschaft ist wichtig und diese ganze Wachstum ist toll, aber politisch sei man gefährdet durch eben eine Gefahr von einer, in welcher Form auch Revolution, von Ausland hineingetragen und Russland. Also wiederum, ich teile diese Einschätzung nicht, aber ich nehme sie so wahr, wie sie da gelegt haben.
Nur um das vielleicht nochmal klar zu bekommen, wenn du sagst, es gab die Wahrnehmung in der russischen Elite, dass von der Ukraine eine Gefahr ausgeht, ist keine militärische Gefahr gemeint. Also es gab kein Bedrohungsgefühl für die russischen Landesgrenzen, sondern eine politische Bedrohung.
Also eine politische Bedrohung, indem das ist in Russland etwas Ähnliches wiederholen könnte, theoretisch, dass man versuchen könnte, mit ähnlichen Straßenprotesten für Unruhe zu sorgen im Land. Wiederholt, ich teile diese Auffassung nicht, das muss ich immer wieder sagen, aber so wie ich das wahrnehme, wurde irgendwann seit 2014 spätestens die Vermeidung von einem solchen Ereignis wie in der Ukraine zu einem obersten Ziel der russischen Innenpolitik. Alles andere wurde zur Seite geschoben. Es ging nur noch darum, das zu vermeiden, was man in der Ukraine gesehen hat.
Es gibt ja auch die These, die darauf aufsetzt so ein bisschen und die sagt, es gab die Gefahr, dass sich die Ukraine zu so einer Art Modellstaat entwickelt und dass man sagt, seht her, es geht ja sehr wohl, dass eine langjährige sowjetische Bevölkerung sich umwandeln lässt in eine normale liberale Demokratie und dass das dann die Gefahr sein könnte für Russland. Würdest du das auch sehen, dass das auch so diese Befürchtung gab?
Es ist eine sehr optimistische Einschätzung. Ich liebe Ukraine. Ich bin damit aufgewachsen, dass wir jeden Sommer mit meinen Eltern in der Ukraine waren, auf der Krim, in Odessa, im Osten, im Westen. Ich schätze dieses Land sehr. Ich glaube nicht, dass in wenigen Jahren Umwandlung einer post-sowjetischen Gesellschaft zu einer liberalen Demokratie. Ich sehe, was in Russland passiert ist in den 90er Jahren. Ukraine war uns damals in vielen Hinsichten ähnlich. Von der Gesellschaftsstruktur, von der Kultur, von der Vergangenheit. Wir waren wirklich sehr nah damals aneinander. Und ich glaube nicht, dass man wirklich so auf einem Umlegen eines Schalters in wenigen Jahren ein Land mit einer 70 Jahre Geschichte der sowjetischen Ideologie und auch noch mit dieser Geografie, Geschichte, Religion und Traditionen zu einer liberalen Demokratie der westlichen Prägung umerziehen kann. Ich bin mittlerweile überzeugt, dass es nicht geht. So schnell. Und bei allem Respekt glaube ich auch nicht, dass es so schnell gehen würde in der Ukraine.
Du hast selbst gerade gesagt, Russen und Ukrainer teilen einen Großteil einer gemeinsamen Geschichte. Teilten, ja. Das ist jetzt vorbei. Putin hat sehr stark zur Nationsbildung einer neuen Ukraine beigetragen, aber das ist ein anderes Thema. Aber was mich interessieren würde, wie kann es sein, dass zwischen zwei Ländern, die sich so nah sind und zwei Bevölkerungen, die so nah sind, dann zu einem Krieg kommt, der offenkundig ja doch einem Großteil der russischen Bevölkerung dann relativ gleichgültig ist und dass man das nicht als schmerzhaft empfindet, wenn Menschen, mit denen man vielleicht noch zwei Wochen vorher zusammengearbeitet hat in Softwareunternehmen, auf einmal im Kriegszustand sind.
Ja, das ist viel schlimmer, das ist ein Krieg in der eigenen Familie. Ich habe neulich auf YouTube eine Reportage gesehen mit den russischen Soldaten unterwegs, die wirklich sagen, wir haben Verwandte in der Ukraine. Und da fragte der englische Reporter, und wie ist es dann, auf sie zu schießen sozusagen? Und da atmet der russische Soldat tief durch und sagt, ja, das ist halt so, wir müssen sie von Nazis befreien, da müssen sie jetzt durch. Und das ist so absurd und so unglaublich. Aber wenn dir dein Fernsehen seit 8 Jahren erklärt, dass aus Ukraine von Nazis regiert werden, dass da Russen verfolgt werden, dass da alles Böse passiert, was in der Welt passieren könnte. Es konzentriert sich alles auf die Ukraine. Das passiert auch in den russischen Massenmedien. Das war der Ton seit 2014 spätestens. Dann beginnst du irgendwann darauf zu glauben, weil das wirklich auf allen Kanälen das Gleiche gibt. Ich bin seit 8 Jahren in Berlin. Ich bin regelmäßig nach Hause geflogen. Jedes Mal, wenn ich Fernsehen eingeschaltet habe zu Hause oder meine Mutter hat Fernsehen eingeschaltet, auf irgendeinem Kanal, wenn man so durchzappt so ein bisschen, lief überall irgendwas über die Ukraine. Es ist alles ganz schrecklich, es sind alles Nazis, das sind alles Diskriminierung von russischsprachigen Bevölkerung, das ist alles ganz, ganz schlimm. Diese Dauerbeschallung auf allen Kanälen, die war seit 2014 omnipräsent.
Also es gibt tatsächlich eine Wirkung dieser Propaganda, die auch dann wirklich geglaubt worden ist. Also
irgendwann wird es zum Fakt, wenn du 2000 Mal irgendwas berichtest oder 2 Millionen Mal irgendwas wiederholst, dann wird es zu einer Tatsache. Dann beginnen die Menschen daran zu glauben.
Wir haben ja eben schon über diesen IKEA-Boom gesprochen und im Gefolge dieses IKEA-Booms, wenn man so will, hat sich ja auch so etwas wie eine neue russische Intelligenz ja herausgebildet in den Städten. Junge, aufgeklärte Mittelstandskinder, die dann auch auf die Straße gegangen sind 2011, 2012, wo man so ein bisschen das Gefühl hatte, also das war wieder diese typische westliche Hoffnung wahrscheinlich.
Gut, dass du das sagst.
Da ist so ein, kommt so ein Frühling auf. Also zumindest waren viele auf der Straße. Und auch du beschreibst in deinem Buch, dass es zumindest damals eine Hoffnung gab, dass sich daraus etwas entwickeln könnte. Warum ist daraus nie was geworden? Und wo sind diese Menschen heute?
Russland hat keine freien Medien. Russland hat keine freie Wahlen. Und Russland hat kein freies Parlament. Wenn in einem solchen System die Menschen auf die Straße gehen, können sie vielleicht 1, 2, 3, 4 Mal auf die Straße gehen, aber da sind keine gesellschaftlichen Instituten, die das auffangen würden und die daraus irgendwas machen würden. In der Ukraine war die Lage andere. Die ukrainischen Medien waren relativ frei und es gab Konkurrenz unter den Massenmedien. Das ukrainische Parlament war relativ frei, beziehungsweise es gab eine Opposition im Parlament, es gab eine Debatte, es gab sogar manchmal Schlägereien im ukrainischen Parlament, weil das so ausgetragen auf der Ukrainisch war. Da haben sich, was mich auch immer gewundert hat in der Ukraine, als ich da noch für meinen anderen Arbeitgeber, für die ARD, hingefahren bin, wie offen die Debatte in der Öffentlichkeit passiert. Das heißt, wenn die Abgeordneten unzufrieden waren mit einer anderen Partei, gingen sie vor die Fernsehkameras und haben sich praktisch übers Fernsehen gegenseitig beschimpft. Mhm. Diesen politischen Stil gab es in Russland lange nicht mehr. Das kennt man natürlich so aus Deutschland, dass man sozusagen diskutiert in einer Talkshow oder in mehreren Talkshows, dass im Parlament eine Debatte stattfindet, dass man die Meinungen austauscht. In der Ukraine war das so ähnlich, sehr direkt, handgreiflich manchmal, sehr unmittelbar, sehr lustig zum Teil, sehr lebendig. Diese Art von politischen Kultur gab es in Russland im Prinzip seit Beginn der 2000er Jahre nicht mehr, weil der russische Staat der Meinung war, man muss das politische Leben stärker kontrollieren, als man in der Ukraine das gemacht hat. Und die Menschen, die Russland seit 2000er Jahren regieren, haben wirklich diese Kontrolle perfektioniert. Also das ist jetzt wirklich nichts, was unkontrolliert passiert. Und deswegen waren diese nette, bescheidene Demonstrationen von den großstädtischen Mittelschicht. Ich würde das nicht als Intelligenz beschreiben übrigens, weil Intelligenz ist so ein altrussischer Begriff von Menschen, die intellektuell sind und sich so ein bisschen Gedanken machen. Ich würde diese Mittelschicht in den Großstädten eher so als Mittelschicht beschreiben, wirtschaftlich, aber nicht intellektuell, weil ich finde das nicht so richtig, dass es nicht so richtig zutrifft. Aber eben diese Demonstrationen und diese...
Sagen wir die Yandex-Schicht.
Nawalny, genau, Yandex-Schicht, ja. Diese Nawalny-Phänomen, diese Nawalny-Anhänger. Das waren so diese neue, hippe, sehr hippe zum Teil Großstadtjugend, die russische, die es hip fand, auf der Straße zu protestieren, weil es einfach hip war damals. Das wurde auch hip gemacht über soziale Medien. Und das war zum großen Teil das Phänomen von Alexei Nawalny, dass diese Begeisterung der jungen Massen über soziale Medien, über YouTube und Instagram und Facebook auf sich leiten konnte und wurde dann zum Anführer von diesem Protest. Aber wiederum nochmal zu dem Punkt, diese Proteste waren niemals so kritisch wie in Kiew. In Kiew haben die geschafft, 2004 zum Beispiel die Innenstadt zu blockieren und die staatlichen Institutionen zu blockieren. Die haben zum Beispiel geschafft, das Parlament zu blockieren und die Regierung zum Teil zu blockieren. Und die Regierung von 2004 in Kiew hatte wirklich ein Problem, die war unter Druck. Die russische Regierung war niemals unter Druck wegen Protesten der russischen Yandex-Schicht in Moskau. Die waren manchmal groß, aber die waren niemals so kritisch. Und sie hatten auch keinen Gegenkandidaten bei der Präsidentschaftswahl aufgestellt und aufstellen können. Das heißt, sie gingen auf die Straße, sie haben gegen irgendwas protestiert, aber es gab kein positives Agenda, es gab keinen Gegenkandidaten, es gab nichts, was sie einfordern würden. Das heißt, deren einzige Lösung war, dann wieder nach Hause zu gehen. Und das war's. Mhm. Und es gab wirklich 2011 im Dezember diese gigantische Demonstration auf dem Balotnerplatz, die eine, mhm, und dann auf die später mit über 100.000 Menschen auf dem Sacharow-Prospekt. Und die liefen alle ins Leere. weil der Staat hat sie einfach so abwarten lassen und hat das einfach aussitzen lassen, diese Proteste, weil sie zu nichts geführt haben.
Na, es gab ja den Ansatz und auch die Überlegung, zumindest über lokale Politik dann in das System reinzugehen. Es gab ja einzelne Abgeordnete, die sich dann auf lokaler Ebene in einzelnen Moskauer Stadtteilen haben wählen lassen.
Ganz, ganz süß. Ganz süßer Versuch, ja.
Okay, ein großer Zyniker.
Ja, Entschuldigung, es ist so niedlich, dass man so kommt und sagt, ja, das ist alles so schlecht und böse, aber wir versuchen mal über die Mülltrennung dann irgendwie reinzuschleichen in die große Politik. Ich meine, wenn du dir anschaust, wie das Land tickt und wie das Land regiert, das ist alles so, ja, es ist süß.
Kommen wir mal zu der Rolle dessen, was wir immer so den Westen nennen. Auch da bist du in deinem Buch, ja, also zynisch ist vielleicht das falsche Wort, aber du bist sehr, sehr kritisch, weil du sagst, es ist naiv vorgegangen worden, dieses ganze Prinzip Wandel durch Handel, Wandel durch Annäherung, die großen Steinmeier-Legenden, das hat alles nicht funktioniert. Am Ende sind wir in einem Krieg geendet, in dem wir auch nicht wissen, was wir genau machen sollen.
Ja, entschuldige, wenn ich es funktioniert hätte, hätten wir jetzt keinen Krieg. So, es ist böse gesagt, aber ich bin der Falsche, das Wort naiv zu gebrauchen, weil ich bin ja auch, ich habe total von diesen Maßnahmen des Westens profitiert. Meine ganze Bildung ist in Deutschland, ich habe in Deutschland meine Ausbildung gemacht und meine journalistische Karriere in Russland ist auch aufgebaut auf meine Ausbildung in Hamburg. Insofern ist das, muss ich das nicht so sehr abwertend einstufen, aber am Ende in den Maßstaben, in den Ausmaßen des ganzen Landes hat das nicht funktioniert.
Aber würdest du denn sagen, dass das von Anfang an eine falsche Idee gewesen
Nein,
ist?
Nein, auf keinen Fall. Das war schon die richtige Idee. Das war die falsche Erwartung. Die Erwartung war, dass man mit dieser richtigen Idee innerhalb eines Jahres oder innerhalb von 5 Jahren dieses Riesenland, gigantisches Land, mit seiner ganzen komplexen Geschichte, wiederum Klima, Gesellschaft, Traditionen, Religion, mit allem, umwandelt in so eine westliche Konsumgesellschaft. Die Annahme war, dass die Russen so eine Art Ostdeutsche sind, die ihr ganzes Leben davon geträumt haben, zurück in den Westen zu sein, wieder vereinigen mit dem Westen, sich zu integrieren in den Westen, ein Teil des Westens zu werden, dass Russland in die EU möchte und in die NATO oder sonst irgendwas. Und das war nicht so. Russland ist nicht Estland, was sich befreien wollte von irgendwas und dann schnell irgendeinem westlichen Bündnis anzuschließen wollte. Russland ist größer und deutlich selbstbewusster und viel komplizierter auch in dieser Hinsicht. Und es ist einfach ein Riesenunglück für alle Beteiligten, dass es nicht funktioniert hat, weil das wurde jetzt auch durch die Globalisierung und durch diese enorme Beschleunigung der Massenkommunikation auch noch verschlimmert. Weil wir haben jetzt eine Massenkommunikation, wo die Menschen extrem wenig wissen, extrem oberflächlich sich informieren, aber sich extrem schnell eine Meinung bilden. Und aus dieser Meinung, die auf wenig Wissen basiert, aber sehr stark ist, folgt eine extrem emotionale Handeln. Und wir sehen, wie diese Stimmungen sich, mit welcher Geschwindigkeit sich diese Stimmungen verbreiten und wie schnell das Politische sich ändert in manchen Ländern, allein durch diese Massenkommunikation. Und das ist ein neues Phänomen, was wir jetzt seit 10, 20 Jahren beobachten, mit welcher Geschwindigkeit solche Trends in die Welt setzen. Und ich glaube nicht, dass jemand einen Fehler gemacht hat. Ich glaube, das war schon absolut richtige Reaktion des sogenannten Westens, dass man auf Russland eingeht, dass man sich öffnet, dass man dieses ganze Wandel durch Handel und frag mich nicht was, Wandel durch Ikea betreibt. Aber am Ende hat man diese Dynamik einfach innerhalb der russischen Gesellschaft, dieses Eigenleben entwickelt und dass von der Ukraine so eine Gefahr ausgehen würde in der Wahrnehmung der russischen Staatsführung, wiederum nicht in meiner Wahrnehmung, Wahrnehmung der russischen Staatsführung, ist einfach sehr, sehr unglücklich verlaufen.
Mhm. Und so kam es dann praktisch zu dieser geopolitischen Katastrophe vom März 2022. Es gibt einen Punkt, an dem ich immer noch Schwierigkeiten habe und auch noch von niemandem eigentlich eine befriedigende Antwort bekommen habe, nämlich warum dieser Krieg eigentlich begonnen hat. Im Grunde genommen, aus meiner rationalen Sicht scheint er eigentlich alle schlechter zu stellen. Er stellt natürlich die Ukraine schlechter, aber auch die russische Bevölkerung, die nicht mehr diesen ganz einfachen Zugang zu den Weltmärkten hat. Und auch die russische Elite steht ja eigentlich nicht besser dadurch diesen Krieg. Also was ist die Ratio hinter diesem Krieg?
Ich will nicht irgendein Ratzeug hinter diesem Krieg suchen und finden. Ich weigere mich einfach, etwas so Irrationales wie das, was wir jetzt in der Ukraine sehen, rational zu erklären. Ich würde dann zu einem Teufelsanwalt, und das will ich nicht. Ich kann nur vermuten, dass diese Angst vor dem großen Westen, der unser Land zerstören möchte, wiederum in der Wahrnehmung der russischen Staatsführung, irgendwann zu dieser Denke geführt hat, dass man jetzt zurückschlagen muss, und zwar auf diese arme Ukraine. Da sind unsere nächsten Verwandten gewesen und unsere besten Freunde gewesen. Und jetzt passiert da, was da passiert, und ich möchte das einfach nicht rational, ich möchte da einfach nicht in diese Welten einsteigen, in diese Verfolgungswahn, in diese Ängste, die ich alle nicht teile, aber ich verstehe, wo sie herkommen, weil ich komme aus St. Petersburg, ich komme aus der Stadt, wo die Hälfte der russischen Elite herkommt. Präsident Putin kommt aus St. Petersburg, Dmitri Medvedev kommt aus St. Petersburg. Ganz viele Menschen, die Russland jetzt regieren, kommen aus Petersburg. Und ich bilde mir ein, dass ich ungefähr weiß, wie diese Denke entsteht. Mhm. Ich teile das nicht, aber ich kenne diesen Typ Mensch. Und das ist einfach schrecklich leid, dass es sowas jetzt passiert, weil das hätte alles nicht sein müssen, und das gab keinen Zwang zu diesem Krieg. Das war eine freie Entscheidung, dass man in den Krieg zieht praktisch. Mhm. Es ist einfach schrecklich, und ich frage mich aber auch im nächsten Schritt, wie kommen wir da wieder raus?
Genau, das ist natürlich so die große Preisfrage, die ich jetzt auch am Ende einfach stellen würde, weil die auch damit zu tun hat, wie wir als Deutschland, als Europa oder als Westen, wenn es ihn denn noch gibt, mit so einem Land in Zukunft umgehen sollen. Wir haben festgestellt, die Strategie, die wir bis jetzt hatten, wenn es denn eine Strategie war, also Wandel durch Annäherung, Wandel durch Handel, ist gescheitert, hat nicht funktioniert. Trotzdem müssen wir mit dem größten Flächenland der Erde in irgendeiner Weise umgehen. Wir leben in Nachbarschaft mit diesem Land, teilweise in direkter Nachbarschaft an der polnischen Außengrenze. Wie geht das? Wie kann das funktionieren?
Ich kann nur ganz allgemein sagen, ich möchte jetzt nicht in Detail einsteigen, ich wäre auch der Falsche dafür, aber ich habe die Befürchtung, dass es ganz bitter sein wird, und zwar für alle Beteiligten. Und dass es ganz, ganz, ganz schlimm wird für wirklich alle, für Ukraine, für den Westen und auch für Russland. In diesem Krieg wird es keine Gewinner geben, es werden alle nur verlieren. Und je früher wir alle, und ich meine uns alle auch in Russland, weil ich bin auch ein Teil von Russland, und je schneller wir begreifen, dass es aufhören muss, wie auch immer, desto besser wird es für uns alle. Wie das konkret aussehen wird, weiß ich nicht. Ich sehe momentan keine Deeskalationsstrategie auf keiner der Seiten. Ich sehe auch keine Exit-Strategie auf keiner der Seiten. Was wir jetzt sehen, in meiner Wahrnehmung, ist eine weitere Eskalation, Schritt für Schritt, Top für Top, aber man eskaliert immer weiter. Und diese Dynamik, die wir jetzt erleben, oder die ich so wahrnehme, spricht für mich eher, dass es noch ein längerer Krieg sein wird, mitten in Europa, mit mehr Opfer und mit mehr wirtschaftlichen Schaden, vor allem für dieses Land Ukraine. Und ich erkenne auf keiner Seite irgendeine Bereitschaft zu Deeskalation.
Es ist kein besonders ermutigendes Ende für dieses Gespräch, aber das geht bei dem Thema wahrscheinlich auch nicht. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du da gewesen bist, Wladimir.
Gerne doch.
Ja, das war Wladimir Jessipow über sein Buch Die russische Tragödie. Ich glaube, im Fernsehen würde man das Buch jetzt nochmal so in die Kamera hochhalten.
Ja, man würde sich wünschen, dass wirklich so ein Buch vielleicht in 10 Jahren mal anders geschrieben wird, ne? Und aus der Tragödie irgendwo eine etwas andere Story ist als das, was man immer wieder so über so lange Zeit über Russland immer liest und hört.
Ja, und ich denke, niemand würde sich das mehr wünschen, auch als Wladimir selbst, bei dem er auch so ein bisschen merkt, seine persönliche Verzweiflung an dem eigenen Land. Also ich hoffe, Sie haben was mitgenommen aus diesem Gespräch, das für mich auch so eine starke persönliche Komponente hatte. Ich würde mich auch freuen, wenn Sie in der kommenden Woche wieder dabei sind, und wünsche Ihnen erstmal ein schönes Wochenende. Alles Gute und tschüss.
Ciao.
Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.